Huch, jetzt bin ich euch mitten vor die Folge geplumpst. Ihr seid genau richtig hier bei Good Work und ich wollte ganz kurz euch was berichten. Die Uhr macht nämlich Tick-Tack und in wenigen Tagen ist es soweit und Good Work wird 6 Jahre alt. Und Tick-Tack macht auch übrigens der Zähler, denn der steht vor kurz einer 500.000 Downloads. Ich find's unfassbar. Für mich also ein Anlass, einmal richtig dolle Danke zu sagen. Euch Dankeschön, ihr lieben treuen Hörerinnen und Hörer, die ihr jede Woche oder zumindest ab und zu mal in Good Work reinschaltet. Und da habe ich 2 Nachrichten für euch. Zum einen gibt's in den Shownotes einen Link, da könnt ihr euch anmelden für den Good Work Newsletter. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und ihr erfahrt noch ganz viel mehr, was rund um Good Work, was in dem Kosmos alles passiert. Spannende Links zu anderen Veranstaltungen, zu Büchern und so weiter. Und immer auch ein Gedanke zum Drauf-Herumkauen. Alle 2 Wochen könnt ihr euch anmelden und ihr kriegt auch übrigens ein echtes Good Work Paper ganz gratis zum Download angeboten. Jetzt aber noch die 2. Nachricht. Wenn ihr so große Fans seid von Good Work, wenn euch das Format gefällt, tut mir einen Gefallen, abonniert es, erzählt es euren Freunden, denn jedes Abonnement macht uns ein bisschen unabhängiger von den Plattformen und ist die Grundlage dafür, dass wir weiterhin so tolle Knaller hier an den Start kriegen. Jede Woche für Woche. Übrigens seit 3 Jahren ohne eine einzige Pause. Das ist alles auch euch zu verdanken. Von daher, jetzt aber Lauscherchen auf den Ohren gelassen. Es geht los mit der Folge Good Work.
Und diese Verlagerung rückt natürlich das Gehirn in den Mittelpunkt aller seiner Überlegungen. Was brauchen wir denn, um gut zu arbeiten, zu konzentriert zu sein und uns richtig zu erholen? Das sind alles Themen, die vielleicht in den 50er, 60er Jahren noch nicht so eine riesige Rolle gespielt haben. Aber heute bei Menschen, die 8 Stunden an einem Bildschirm sitzen und sich geistig darin vertiefen, sehr wohl. Wir finden keine Verbesserung von Denkleistungen bei Leuten, die Chatbots in der Weise nutzen, wie sie es nutzen. Wir finden umgekehrt leider, und das ist einfach Realität, nur ein weniger kritisches Denken, ein geringeres Gedächtnis und ein weniger kreatives Denken. Das alles lässt eher nach.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem schnuckeligen Audiosalon, der heute sich mal ein bisschen Unterschlupf gesucht hat. Das heißt, wenn ich mich anders anhöre, als ihr es, liebe Hörerinnen und Hörer, gewöhnt seid, dann liegt es daran, dass ich heute bei Hello Agile bin. Die haben mich zu Gast genommen. Und ich habe heute auch einen ganz besonderen Gast hier. Ich stelle ihn euch vor. Er ist Arzt, ganz gut, der Form halber gut beschrieben. Er beschäftigt sich intensiv mit Neurowissenschaften. Ob er Neurowissenschaftler ist, das wird er gleich nochmal für uns sauber sortieren, was da das eine von dem anderen trennt. Man kann so viel sagen, Geist und Gehirn, das ist sein Thema, sowohl in der Forschung, in der Wissenschaft, in der Lehre, aber auch in dem, was er Medienarbeit nennt und was er tut, und vielleicht habt ihr ihn sogar schon mal gehört, denn er hat auch einen Podcast, mittlerweile schon 60 Folgen draußen. Gehirn gehört heißt sein Podcast und er ist erfolgreicher Autor zahlreicher Bücher. Eins nenne ich schon mal voll ab, das heißt Gute Nacht Gehirn, Gedanken, um zur Ruhe zu kommen, und ihr wisst längst, wer es ist. Es ist Professor Volker Busch. Ich bin sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass er hier heute bei uns ist und ich sage, hallo, lieber Volker Busch, schön, dass Sie hier sind bei Good Work.
Ja, hallo, ich freue mich auch. Ich fühle mich geehrt, dabei sein zu dürfen.
Sehr schön, sehr schön. So, und jetzt geht eine Frage raus. Das ist wirklich die einzige geskriptete Frage, die Sie vielleicht nicht kennen, aber die treuen Hörerinnen und Hörer schon und die speziell bei Ihnen mega interessant ist, nämlich
okay,
wie,
dann mal los.
Wie sind Sie in den Tag gestartet, lieber Volker Busch?
Tatsächlich, das ist jetzt sehr intim, aber ich sage es trotzdem, mit einem Eiswasserbad.
Eiswasserbad? Ist das was Regelmäßiges?
Ja, wir haben Wasser vor der Tür, sehr, sehr kalt, und da gehe ich morgens rein, auch im Winter. Meistens mit meiner Frau, manchmal auch nacheinander, weil wir nicht die gleichen Tagesrhythmen haben, wir beide. Aber das mache ich jeden Morgen, ich liebe das, fantastisch. Heute hat es mich etwas Überwindung gekostet, aber Hab's geschafft.
Es wird Sie vielleicht überraschen. Und tatsächlich, wir sind jetzt so Richtung 300 zur Folge oder um die 300 zur Folge bei Ausstrahlung. Sie sind tatsächlich nicht der Erste.
Ja.
Und mich würde jetzt mal interessieren, was Sie dazu motiviert hat, sich dieses Ritual anzueignen.
Ach, so richtig motiviert bin ich morgens gar nicht. Ich habe nur so wenig Kraft, dass ich mich nicht dagegen zur Wehr setzen kann. Es ist mehr so eine Routine. Ne? Ich laufe da so automatisch rein, möchte ich fast sagen. Würde ich drüber nachdenken, dann würde ich es wahrscheinlich lassen. Also es ist gut, dass ich es morgens mache. Mittags könnte ich mich dazu nicht überwinden, wie ich mich kenne. Ja, ich mache das deswegen, weil mir das Freude macht, kann ich gar nicht sagen, weil das ist schon schön in so eiskaltes Wasser zu gehen. Mhm. Es ist tatsächlich, die Kälte am Körper macht etwas. Die Griechen sprachen von Hormesis, so ein Anstoßen des Organismus durch einen ganz extremen Reiz. Und das kann Kälte sein. Mhm. Und jetzt meine ich nicht frieren an der Bushaltestelle, sondern sich bewusst so diesen kalten Temperaturen mal ein paar Minuten aussetzen. Danach ist man sowas von gut durchblutet und fühlt sich frisch. Halte ich den ganzen Vormittag, habe ich was davon.
Mhm. Ja. Also sich gleich mal schon die erste Zumutung des Tages verordnen. Und Zumutungen, da kommen wir heute bestimmt auch noch zu. Und warum die vielleicht gar nicht so schlecht sind, die Zumutungen. Ich hatte, wie gesagt, einen Gast hier, der sagte, naja, wenn ich das schon mal geschafft habe, habe ich so diese tiefe innere Gewissheit, viel schlimmer wird es heute nicht mehr.
Und ja, das ist eine schöne Sichtweise. Ja, ja. Und ab dann wird es nur noch wärmer. Ja.
Für Sie knüpft sich für mich oder eine Frage an, die ich, glaube ich, so noch kaum jemand gestellt habe, aber Ihnen ganz besonders gerne, nämlich, wie sind Sie denn gestern, wie sind Sie denn in die Nacht gestartet? Weil das ist ja ein ganz gutes Thema und auch Thema Ihres Buchs.
Ja, ich versuche nachts, nachdem ich tagsüber dann doch meist, wenn ich mit Patienten zu tun habe, gestern war ein langer Kliniktag, hatte viel psychotherapeutische Sprechstunde, darunter waren auch irritierend viele schwere Fälle dieses Mal, versuche ich den Tag nicht mit den Tagesthemen oder einer Zeitung zu beenden. Mhm. Ich bin gerne informiert und das ist auch wichtig, aber ich versuche den Tag nach so viel Schicksal, Enttäuschungen oder Elend und Krisen mit was sehr Positivem zu beenden, mit einer lustigen Geschichte, mit dem Planen einer Urlaubsreise, mit einem lustigen Telefonat, mit Musik, die ich sehr gerne mache, aber auch höre, mit irgendwas Schönem. Das war auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, Gute Nacht Gehirn. Das war jetzt kein Schlafratgeber, sondern es sind gute Gedanken, die ich zusammengestellt habe, die man abends sich nochmal geben kann, um zur Ruhe zu kommen, zu lächeln, mit bisschen Zuversicht nach vorne zu schauen. Machen die Medien heute nicht, das müssen wir selbst ein bisschen leisten. Und ich mache das bei mir und hoffe, dass ich da auch ein paar Menschen so ein bisschen die Hand reichen kann.
Wäre es eigentlich eine gute Idee, frage ich mich gerade so, wenn es sowas gäbe wie das Sandmännchen für Erwachsene? Also ich meine, unseren Kindern erzählen wir eine schöne Geschichte zum Schlafen. Wir selbst könnten das ja auch tun, oder?
Ja, ist zumindest eine Geschichte, die zur Ruhe bringen kann. Ich meine, die Märchen, die wir Kindern vorgelesen haben, sind auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja,
da passiert auch Mord und Totschlag, ja. Aber die Märchen haben ein Ende. Sie haben eine Konklusion. Ne? So, sie kommen zu einem logischen Ende, was man verstehen kann. Und es besteht immer Hoffnung und ein Aussicht auf etwas Besseres. Und das ist eben heutzutage nicht so. Die schrecklichen Dinge, die da draußen passieren, die werden nur angerissen. Wir kriegen sie so halb angedaut über die Medien präsentiert. Mhm. Aber die Geschichten haben ja kein Ende. Wie geht's denn in Syrien weiter? Wie geht's denn in Palästina weiter?
Ist ungelöst.
Ja, ist ungelöst. Und mit diesen halb aufgerissenen Wunden gehen wir dann ins Bett. Und das ist bei den Gebrüder Grimm eben anders gewesen. Das Ganze hatte ein Ende, es gab einen Grund, einen Sinn. Und oft haben die Kinder dann noch ganz viele Fragen gestellt. Mein Sohn zum Beispiel konnte erst schlafen, wenn er alle Fragen beantwortet bekommen hat. Hat oft länger gedauert als das Vorlesen des Märchens. Und damit war das aber sozusagen rund. Und das ist das Wichtige. Es muss nicht immer alles schön und gut und rosarot sein, aber es muss rund und abgeschlossen sein. Dann können wir damit auch im Herzen Frieden finden. Und das erreichen gute Geschichten, aber leider nicht die Medien mit ihren Nachrichten.
Absolut nicht. Also wir brauchen es ein wenig sortiert, abgeschlossen. Ich hoffe, wir kriegen heute auch zumindest mal den ein oder anderen Gedanken abgeschlossen. Ich tue mein Allerbestes. Sie sind Wissenschaftler, das heißt, Sie forschen. Sie sind aber auch immer noch in der Praxis. Also Sie haben es ja gerade eindrucksvoll geschildert. Wie verteilen sich so die Welten zwischen dem, was Sie auch Medienarbeit, also Vortragsarbeit, Bücher schreiben, Podcasts, da kommen wir ja auch noch gleich zu, dann die Forschung und aber auch das Praktizieren als Arzt, wie verteilt sich das etwa bei Ihnen?
Ja, in den ersten 20 Jahren meines Tuns war das ein 100%iger Job als Arzt, später Facharzt, irgendwann Oberarzt, wie man sich das so vorstellt, eine eigene Station, die ich verantwortet habe, ein paar Ambulanzpatienten und dann das, was man als Uniarzt immer noch machen muss, Forschung oder auch machen will natürlich. Und hatte meine Doktoranden, mein Labor, habe da auch habilitiert, irgendwann die Professur bekommen, die Vorlesung gemacht. Also eigentlich alles ganz normal. Das war schon im Prinzip eine kombinierte Welt, ne, aus Forschung, Lehre und Klinik. Und ich habe in der Freizeit immer sehr gerne Vorträge gehalten und hin und wieder auch mal einen Artikel für eine Zeitung geschrieben oder Interviews gegeben. Und das ist dann in den späten 10er Jahren, es hat das dann so zugenommen, dass ich das irgendwann nicht mehr in dieser Weise einfach so parallel machen konnte. Und da mir das so eine Herzensangelegenheit wurde, habe ich dann 2016, glaube ich, einen Cut gemacht, habe meine Stelle reduziert auf eine Teilzeitstelle. Bin also nach wie vor Arzt und Wissenschaftler, aber backe kleinere Brötchen und habe aber die Hälfte der Woche sogar einen Tick mehr Zeit für mein Podcast Gehirn gehört, wie gesagt, oder wenn ich mal ein Buch schreibe, dann wenn ich hier mit euch Podcast mache. Das macht mir großen Spaß, ein bisschen Art Wissenschaftsjournalismus, den Menschen die Wissenschaft alltagsnah rüberzubringen, humorvoll, lustig, dass sie aber auch was mitnehmen für sich. Das macht mir ganz, ganz große Freude und ist für mich ein schöner Ausgleich. Also das ist für mich keine zusätzliche Angelegenheit, die noch mal mehr Stress und Anstrengung bedeutet, sondern eher ein Ausgleich.
Das ist und ja auch absolut erfolgreich und wirkungsvoll. Und ich glaube, die Menschen profitieren davon sehr, sehr stark. Also ich frage mich, sicherlich. Und die Frage ist ja jetzt mal ganz individuell auf Sie geschaut. Ist es so, dass es mehr etwas ist, was Sie von der wissenschaftlichen Seite, von Ihrer Praxisseite gerne in die breite Öffentlichkeit tragen wollen? Oder ist es vielleicht auch der Weg andersrum, dass Sie sagen, Sie haben über diese Kanäle nochmal die Möglichkeit, noch mehr Tuchfühlung mit den Menschen, mit der Gesellschaft aufzunehmen? Also das kann man ja vice versa betrachten. Ja,
also ich bin total beeindruckt von Ihrer Frage. Es ist ganz selten, dass man das so sensibel gestellt bekommt, weil das ist genau so, wie Sie es beschreiben. Das ist keine einseitige Befruchtung, sondern gegenseitig. Ich habe einerseits die Geschichten meiner lieben Klienten und so ein bisschen meine eigene Forschung, die bringe ich natürlich auf der Bühne oder in meinen Podcast oder in mein Buch mit ein, richtig. Aber umgekehrt habe ich natürlich Kontakt zu Menschen auf der Bühne, komme mit Unternehmern zusammen, Menschen, die im Arbeitsleben Stress haben, Beschwerden und das wiederum nehme ich mit in meine klinischen oder wissenschaftlichen Überlegungen. Also es ist völlig richtig, es ist so wechselseitige Beziehung.
Wechselseitig, was sich befruchtet, und auch
befruchtet hier im übertragenen Sinne gemeint.
Im übertragenen. Okay, ja, in dem Fall schon im übertragenen Sinne. Ja. Und also ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte ja auch schon Franka Cerutti, die werden Sie kennen, kollegiale Grüße gehen raus, dann hier zu Gast. Und ich erinnere mich, dass sie sagt, sie war regelrecht überrannt von dem Erfolg. Worauf führen Sie das zurück, dass wir uns, vielleicht ist es auch nur eine Erzählung, in den letzten Jahren gesteigert für diese Themengemengelage, für psychische, nicht nur mentale Gesundheit, aber auch Erkrankungsbilder, für diesen ganzen Themenkomplex so wahnsinnig interessieren. Ist mehr Handlungsbedarf? Also ist die Not da das Gebot oder ist es vielleicht ein neuer Zeitgeist?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also sicherlich gibt es verschiedene Gründe für das gesteigerte Interesse. Ein Grund ist natürlich, dass die Arbeitswelt sich verändert hat. Wir alle sind Zeuge geworden, dass wir immer weniger sozusagen mit den Händen arbeiten und stattdessen immer mehr mit dem Kopf. Sei es ein Mechatroniker, der weniger schraubt und jetzt mehr programmiert, ne? Oder sei es die vielen, vielen, vielen Schreibtischtäter, die heute am PC ihre Arbeit machen. Also es verlagert sich so ein bisschen vom Handwerk zum Kopf. Das ist nicht vollständig, um Gottes Willen. Gibt nach wie vor viele, viele Menschen, die mit den Händen arbeiten. Aber auch in deren Jobs muss man heute viel mehr Arbeit auch am PC machen. Und diese Verlagerung rückt natürlich das Gehirn in den Mittelpunkt aller seiner Überlegungen. Was brauchen wir denn, um gut zu arbeiten, zu konzentriert zu sein und uns richtig zu erholen? Das sind alles Themen, die vielleicht in den 50er, 60er Jahren noch nicht so eine riesige Rolle gespielt haben. Aber heute bei Menschen, die 8 Stunden an einem Bildschirm sitzen und sich geistig darin vertiefen, sehr wohl. Insofern ist das, glaube ich, ein Stück weit der Arbeitswelt geschuldet. Und dann kommt, glaube ich, noch ein anderer Aspekt dazu. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich immer mehr individualisiert, wo der Einzelne nicht mehr im Kollektiv untergeht, wo er früher vielleicht nicht mal irgendeine Bedeutung hatte, sondern wichtig wird. Jeder Einzelne soll das Beste selbst von sich entwickeln. Mhm. Und diese Sichtweise auf das Selbst führt natürlich dazu, dass man viele Dinge in das Blickfeld nimmt, die man vielleicht vorher gar nicht beachtet hat, weil sie einfach nicht wichtig waren. Dazu gehören die Schritte, die man am Tag macht, seine Ernährung, seine Fitnesslevel und eben auch seine geistigen Leistungen, seine Gefühle oder Emotionen. All das spielt plötzlich eine Rolle und muss jeder Einzelne irgendwie mit berücksichtigen, um optimal und hocheffizient sein zu können. Also ein Stück weit ist auch, wenn man so will, der Druck die Ursache dafür, der auf dem Einzelnen lastet, dass das Gehirn so wichtig für jeden Einzelnen geworden ist. Eigentlich gar nicht so eine schöne Entwicklung, aber es ist sicherlich ein Türöffner dafür gewesen.
Also manchmal hat man auch, und das mag vielleicht jetzt auch, ich sag mal so, in unserer Blase auch nochmal etwas überhöht sein, den Eindruck, ein einfach durchschnittliches Leben zu führen, das kann nicht genug sein. Also mindestens das Optimum rausholen. Ja. Ich habe mal so 2 Thesen mitgebracht, die mich ja auch in meiner kleinen, in Anführungszeichen, Forschungshaltung hier seit 5,5 Jahren beschäftigen. Und im Moment habe ich so einen Punkt, dass ich sage, ich glaube, unsere Arbeitswelt hat so ein AAA erreicht, nämlich abgelenkt, aktionistisch, alarmiert. Ja, also das sind so Dinge, die mich immer wieder ansprechen oder anspringen.
Das ist eine schöne Zusammenfassung.
Ja, wir sind sehr abgelenkt, wir sind eher aktionistisch, finde ich, als strategisch unterwegs und daueralarmiert statt andersrum, fokussiert, fortschrittsorientiert und frohen Mutes. Erstmal Frage.
3a statt 3f, sozusagen.
Würden Sie da mitgehen?
Da würde ich mitgehen. Ich finde das immer ganz schön, wenn man auch mit Alliterationen versucht zu arbeiten, kann man sich es besser merken. Das ist ziemlich clever. Und es ist in dem Sinne auch, glaube ich, richtig. Wobei diese 3as auch inhaltlich zusammengehören. Ne? Die bedingen sich ein bisschen. Wo die Abläufe immer schneller werden und das allgemeine Lebenstempo, ich meine beruflich und privat, sich immer mehr beschleunigt, entstehen natürlich viele kopflose Handlungen und entsteht natürlich auch ein Nährboden, wo Ruhe und Fokussiertheit verloren geht und damit auch die Kraft, Probleme zu Ende zu denken und sie zu lösen. Stattdessen springen wir von A nach B und versuchen hier ein bisschen was zu tun, da ein bisschen was zu tun, ständig bricht ein neues Problem auf und man hält eigentlich wie mit dem Feuerlöscher hin und löscht gerade da, wo es gerade brennt. Das ist am Schreibtisch schon schwierig, weil wir heute messen können, dass Menschen dadurch unzufriedener sind, dass sie weniger effektiv arbeiten oder auch effizient arbeiten. Mhm. Und das ist Stress verursacht. Ja? Und das ist leider, das ist vielleicht nicht unser Thema heute, aber in einem Satz sollte man es vielleicht erwähnen, auch auf der politischen Ebene ein Riesenproblem.
Auf jeden
Wenn
Fall.
Wir die also großen, ja, die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht konsequent abarbeiten, dass wir den Fokus darauf richten und so ein bisschen so den Biss und die Geduld mitbringen, das zu lösen, sondern die Politik hoppelt eigentlich von einem Thema zum anderen. Und wie gesagt, nehmen wir nochmal das Bild mit dem Feuerlöscher, hält überall mal schnell drauf. Dann suggeriert das natürlich nur Betriebsamkeit, Hektik, Nervosität, aber nicht wirklich durchdachtes Problemlösen. Mhm. Also auf allen Ebenen ist das eigentlich keine gute Vorgehensweise.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich habe ja eine kleine Schwäche. Also ihr wisst schon mindestens eine. Und es ist außer Good Work vor allen Dingen das Thema Weiterbildung. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl auch. Es gibt immer noch etwas, was wir lernen können, worin wir uns weiterentwickeln wollen, vielleicht auch perfektionieren. Und hätte ich in dem Bereich nicht schon wirklich eine ganze Menge unternommen, ich wäre sofort am Start. Also hört euch mal an, was ich euch heute zu erzählen habe. Es geht nämlich um die Fortbildung Organisationen gestalten, führen und beraten bei der Become Better Akademie. Oder Academy, besser gesagt. Und hinter Become Better steht Christina Grubendorfer, eine hochgeschätzte Kollegin aus Berlin. Und sie allein wäre für mich schon ein Grund, ganz schnell dort mal nachzuschauen und mitzumachen, wenn ab Herbst 26 die 5. Saison startet. Dann kannst du nämlich einsteigen und diese Fortbildung auch nutzen. Es geht darum, zu verstehen, wie ticken Organisationen, wie lassen sie sich verändern, wie können wir Veränderungsprozesse wirksam gestalten und wie anders schauen wir dann auf das Thema Führung, wenn wir den Vorhang wegziehen und die Organisation im Rampenlicht erscheint. Das macht sie nicht allein, Christina, sondern zusammen mit Kollegen, unter anderem mit Christina Ackermann und Florian Zapp. Sie hat aber auch noch andere spannende Impulsgeber am Start. Ein paar kennt ihr bestimmt. Ich nenne sie mal. Es ist Klaus Eidenschink mit dabei, Ruth Seliger, Thomas Bachmann und auch Rudi Wimmer, nur um ein paar der Highlights zu nennen. Der Clou? Am Ende erhältst du ein Zertifikat und zwar in systemischer Organisationsgestaltung und Führung. Und du nimmst garantiert neue Perspektiven mit auf Zusammenarbeit, auf Führung und auf Organisation. Was ich auch spannend finde, ist ja immer so ein Alumni-Netzwerk. Das entsteht automatisch, wird hier auch nochmal gefördert. Du sicherst dir damit Sparring-Buddies und die begleiten einen manchmal, das weiß ich selbst aus eigener Erfahrung, viele Jahre im Leben. Jetzt kommt noch ein besonderes Schmankerl und zwar für alle Good Work Hörerinnen und Hörer. Für die gibt es nämlich eine exklusive 1:1 Sparring Session mit Christina Grubendorfer im Wert von 500 Euro. Also solltest du dich anmelden unter akademie@become-better.org mit dem Stichwort Good Work, bitte nicht vergessen, dann bekommst du diese exklusive Sparring Session gratis on top. Wäre ich du? Ich würde mich anmelden. Schau schnell nach in den Shownotes. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Und ich greife das nochmal auf. Also wir kommen ja sehr schnell an den Punkt, dass wir auch verstehen, dass wir die Probleme gar nicht zu Ende denken können, weil sie einfach viel zu komplex sind. Das heißt also, ob wir jetzt auf die politische Ebene gucken, ob wir auf die Ebene gucken, was in der Arbeitswelt passiert. KI kommen wir garantiert noch gleich vorbei. Wer wollte oder könnte das denn überblicken? Niemand. Und dann stellt
sich. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Analyse ist. Nur weil wir Dinge nicht vollständig überblicken oder weil sie zu komplex sind, rechtfertigt das nicht, dass wir sie zu lösen versuchen.
Also ja, als Rechtfertigung natürlich nicht. Ich versuche es mir nur so herzuleiten, dass ich sage, woher kommt dieses Bedürfnis, dass wir auf der einen Seite den Eindruck haben, wir können diese Probleme nicht habhaft werden. Wir müssen aber handeln, weil sie dafür zu groß zu drängen sind und dass daraus dieser Handlungsdruck irgendwie sich ableitet. Also diese zum Teil.
Ich glaube, dass wir Deutsche vielleicht anders als manche andere Kultur, ich bin da vorsichtig, so einen gewissen Hang zum Perfektionismus haben, was ja was Gutes ist. Ne? Dadurch haben wir eine Vergangenheit ja auch eine in vieler Hinsicht ganz besondere Qualität abgeliefert. Made in Germany, um es nochmal hier zu sagen. Ja. Perfektionismus ist nichts Schlechtes. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber in einer volatilen Welt, die von so viel Ungewissheiten einerseits gekennzeichnet ist, aber auf der anderen Seite auch von so vielen Notwendigkeiten, sich flexibel anzupassen, schnell zu reagieren, ist das möglicherweise ein Hindernis. Und ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, spielt da sehr schön mit rein, weil die Dinge komplex geworden sind, weil wir sie kaum noch überblicken, aber dennoch wir versuchen, eine perfekte Lösung zu finden, bevor wir loslegen, bevor wir etwas tun. Genau deswegen geraten wir ins Hintertreffen. Und deswegen wäre manchmal besser, das mache ich auch mit meinen Patienten, erstmal loslaufen, erstmal handeln, den ersten Schritt machen. Ich habe einen. Ich erzähle sie das an einer anderen Stelle. Ich glaube, es ist sogar im Buch auch drin. Das fällt mir jetzt aber gerade ein. Wahre Geschichte. Zu mir kam ein Seemann aus Wilhelmshaven mal in Behandlung. Er hatte mich irgendwo im Fernsehen gesehen, wollte zu mir kommen. Und ich sagte ihm, ja, überlegen Sie sich das, Wilhelmshaven, Regensburg, da sind Sie ein paar Minuten unterwegs, aber er wollte unbedingt kommen. Und dann sprachen wir darüber, dass es manchmal wichtig ist, nicht den perfekten Entwurf zu haben, sondern erstmal ins Handeln zu kommen, um so ein bisschen nachzujustieren. Und da sagte er zu mir einen schönen Satz und der lautete, wissen Sie was, Herr Busch, das ist bei uns auf See auch so, da sagt man, erstmal raufs aus Wasser, den Kurs nachkorrigieren kann man immer noch.
Das ist ein schönes Bild.
Das ist ein schönes Bild und das geht, ne? Und das geht, das ist vielleicht wichtig, dass wir uns das klar machen. Der Mensch erlebt Glück, Mut und Zuversicht nicht darüber, dass er nachdenkt und versucht, die perfekte, hocheffiziente Lösung zu finden. Das macht einen verrückt, wenn man die nicht findet. Und man schiebt und prokrastiniert alles nach vorne. Sondern er erlebt all das nur durch Handlungserfolge, sogenannte Bewältigungserfahrungen. Und deswegen ist das Allerwichtigste, wenn man ein Problem hat, in einer Krise ist, schnell ins Tun kommen.
Okay, also so gesehen ist da ja durchaus was dran und wir müssen natürlich einen guten Weg finden, auch wie wir, wenn wir jetzt mal bei den Unternehmen bleiben, auf der einen Seite eine Handlungsbereitschaft oder auch Handlungen zeigen, wie Sie sagen, und gleichzeitig aber auch den Weitblick nicht verlieren, also den Kurs dann auch bereit sind zu korrigieren. Da habe ich richtig. So manchmal mal so ja. meine Denken. Ich hätte noch eine, ja. bevor wir so richtig mal in unser Gehirn einsteigen, weil das, wenn ich schon mal die Chance habe, mit jemand wie Ihnen zu sprechen, würde ich das ja sehr gern mal tun.
Ja,
aber noch
gerne.
Eine zweite These, mal gespannt, was Sie dazu sagen. Ich höre immer wieder und ich würde da voll mitgehen und hoffe Sie auch, dass vor allen Dingen Kreativität und kritisches Denken, also sind ja zwei komplett unterschiedliche Kompetenzen, durchaus als sowas wie Future Skills bezeichnet werden können. Also, dass wir das dringend brauchen, neben vielen anderen Dingen.
Das glaube ich auch. Das ist sehr schön zusammengefasst. Haben wir da auch ein paar Akronyme? 3 Ks?
Ja, ist ja auch KK. Kreativität, kritisches Denken.
Und also, Konzentration.
Und Konzentration, absolut.
Ja, also Kreativität, ich meine, man muss vorsichtig sein, dass es das, was nicht zu sehr banalisiert. Kreativität war natürlich immer schon wichtig, sowohl in der Politik als auch im Wirtschaftsbereich oder auch im persönlichen Leben. Kreativität ist immer eine wichtige Ressource des Menschen gewesen. Das war früher nie anders als heute. Aber es ist natürlich richtig, dass wir in einer Welt, die so transparent geworden ist, wo wir ständig voneinander erfahren, was wer wie wo macht. Und das ganze Land, dass die ganze Welt gefühlt kompetitiv in einen riesigen Wettbewerb um die Zukunft eingetreten ist. Und so ist es ja. Wird natürlich Kreativität schon ein herausragendes Merkmal eines Gewinners. Ne? Keine Frage. Deswegen ist Kreativität auch für die Zukunft und besonders in der Zukunft sehr gefragt. Und kritisches Denken ist es auch, das ist völlig richtig, ich bin da absolut Ihrer Meinung, denn auch da sind wir ja alle Zeuge einer Entwicklung, dass das Internet mit den sozialen Medien sich eben nicht, wie es anfangs gehofft war in den 90er Jahren, sich als demokratischer Raum des Friedens und des Miteinanders entpuppt, sondern in allererster Linie neben der Präsentation von Informationen auch als Schlachtfeld, ja,
absolut.
Wo man miteinander und gegeneinander kämpft. Das müssen wir ja so ehrlich ansprechen. Und wo sich wahnsinnig viele Falschinformationen vorhanden sind, teilweise gewollt, teilweise nicht gewollt. Ich spreche von Miss- und Desinformationen. Und wo wir alle immer mehr auch lernen müssen, mit der Lüge zu leben und tagtäglich erstmal entscheiden müssen, okay, was ist denn jetzt überhaupt wahr? Was tut mir gut? Was brauche ich? Wo werde ich hier einfach hinter die Fichte geführt? Und insofern ist kritisches Denken im Jahr 2025 wichtig. Ich habe ein Posting bei LinkedIn gemacht, habe dazu auch in Gehirn gehört, eine Folge zugemacht, wie sehr das kritische Denken eigentlich in der Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz in den letzten Jahren nachlässt tatsächlich. Mhm. Also es behaupten zwar alle, dass die Arbeit mit Chatbots sie geistig besser macht und es käme darauf an, wie man es nutzt, dann könnte man seine besten kognitiven Stärken ausspielen. Das mag alles theoretisch richtig sein, aber es macht eben kein Schwein, um es mal salopp zu sagen. Die Wahrheit ist, ich übergebe das Denken an ein Chatbot, das für mich mittlerweile einen nahezu perfekten Output generiert, sprachlich, ne, keine Fehler drin.
Makellos, genau.
So könnte man sagen. Und die Wahrheit ist, dass die Deutschen, da gibt es eine europaweite Vergleichsstudie, nur noch zu 27% den Chatbots misstrauen. Der Rest glaubt es. Und nicht mal ganz 15% korrigieren die Ergebnisse überhaupt noch nach, bevor sie es für die Hausaufgaben, für das Studium, für die Arbeitsprozesse nutzen. Also das heißt, wir haben eigentlich längst eine Abgabe des kritischen Denkens in den virtuellen Raum. Das, was wir heute bräuchten, um Lügen und Fakes zu erkennen, die Skepsis, die geben wir eigentlich eher ab, weil wir denkfaul geworden sind. Und das ist etwas, was mir schon ein bisschen Sorge macht.
Die Denkfaulheit, das ist tatsächlich auch was, was mich sehr umtreibt. Und da kommen wir ganz gleich auch nochmal richtig tief rein. Ich würde jetzt gern mit Ihnen, wie gesagt, wenn wir schon mal die Chance haben, mal darüber sprechen, wo wohnt denn die Kreativität im Hirn? Also nehmen Sie uns doch mal mit, welche Adresse darf ich denn eingeben dort oben? Ja, die hat doch bestimmt einen Sitz im Hirn. Was passiert denn da so ganz genau plastisch, wenn wir es uns vorstellen?
Die Frage ist süß und wunderschön. Es ist nur fürchterlich nicht ganz so einfach. Wir haben uns in der Neurowissenschaft, ja, leider, die Vorstellung ist schön. Aber wir haben uns in der Neurowissenschaft mittlerweile davon verabschiedet, dass für die einzelnen Partialleistungen des Intellekts einzelne Bereiche zuständig sind. Gehirnarbeit ist meist Summenleistung aus verschiedenen Bereichen und das ist bei Kreativität auch so. Wir haben natürlich einerseits das Sehzentrum, ne, was bei so inneren Bildern verantwortlich ist. Es gibt noch andere Bereiche, die für Fantasie zuständig sind. Bei der Kreativität ist auch Erfahrungen beteiligt, das, was wir von der Welt wissen. Auch Gefühle beteiligen sich an kreativen Leistungen. Und natürlich gibt es im Vorderlappen des Gehirns auch etwas strenger denkende Strukturen, die hin und wieder mal ein Veto einlegen und sagen, ob das realistisch, unrealistisch ist.
Also ich fand das ganz interessant, aber mit dem, ich habe in dem Buch gelesen, dass die Vorstellungskraft auch wirklich was mit dem Sehzentrum zu tun hat. Also das finde ich nämlich ganz interessant. Vielleicht erklären Sie das nochmal für die Hörerinnen und Hörer oder machen damit ja auch ein bisschen Appetit, Ihr schönes Buch auch wirklich zu lesen. Dringende Empfehlung, geht übrigens raus.
Das ist aber lieb, dankeschön. Ja, Fantasie ist was ganz Unterschätztes. Es reden zwar immer alle nur über die Kreativität, die ist ja auch wichtig, haben wir besprochen. Aber davor kommt die Fantasie. Der Unterschied ist, dass die Kreativität schon so ein bisschen an der Lösung interessiert ist. Sie denkt schon etwas technischer, versucht
die baut, Dinge, die macht.
Ja, die baut, macht. Und die Fantasie ist davon eigentlich befreit. Die spinnt herum und ist völlig verrückt und schert sich nicht darum, ob es realistisch ist oder nicht. Und das ist was ganz Wundervolles. Man sieht das oft bei Kindern noch in der Reihenform. Hin und wieder auch, wenn man Drogen nimmt, was ich hiermit nicht liberalisieren will. Ich will es nur sagen. Also dann, wenn sich das Denken von allen Verboten befreit und einfach nur träumt, dann ist es Fantasie. Und da sehen wir tatsächlich in neurowissenschaftlichen Arbeiten, dass Sehzentren ganz stark beteiligt sind. Auch Hörzentren, nicht nur das Sehen, aber das Sehen in ganz besonderer Weise. Deswegen können auch blinde Menschen, die zwar vom Auge her vielleicht nicht sehen können, aber dadurch, dass sie ein Sehzentrum im Gehirn haben, sehr fantastisch denken. Und das ist ja, was das Wunderbares. Ist ja, ist ganz schön. Genau. Das ist das, sozusagen das Sehen mit geschlossenen Augen.
Und ist es, ja, und auch ganz toll, dass Sie hier nochmal die Differenzierung aufmachen zwischen Kreativität und Fantasie. Und kann man jetzt sagen, dass Menschen, die nicht fantasiebegabt sind, um das mal so blöd in einen Begriff zu packen, dann auch weniger kreativ sind? Also brauche ich hinreichend notwendigerweise die wirklich visuelle Vorstellungskraft in besonderem Maße, damit ich auch kreativ ins Wirken komme?
Also Fantasie ist ein Teil der Kreativität, ja. Und wer fantastisch denken kann, tut sich oft etwas leichter, weil er sozusagen eine Art Futter hat für das kreative Denken. Aber wenn man nicht so fantasievoll begabt ist, kann man trotzdem als Ingenieur sehr kreativ sein, weil man sehr dinglich und am Objekt sehr konkret sich bestimmte Dinge vorstellen kann, durch räumliche Vorstellungskraft, durch dass man sich hineinversetzen kann darin, wie ein Ablauf ist. Also auch ohne Fantasie können wir durchaus kreativ sein. Aber es stimmt, die beiden Dinge hängen natürlich zusammen. Ja.
Nee, das finde ich auch nochmal ganz interessant, weil wir neigen ja auch gerade wieder in Deutschland dazu, das Thema Kreativität, übrigens genau wie Design, sehr in die künstlerische Ecke zu stecken. Also im englischen oder angloamerikanischen Sprachraum wird das ja ganz anders gesehen. Ja, da ist auch Design viel, viel größer gefasst. Wenn wir Kreativität hören, denken wir sehr oft an was Gestalterisches im Sinne von künstlerisch. Und damit stellen wir uns ja auch schon wieder so ein bisschen so ein, dann sagen Menschen, ich bin nicht kreativ und meinen damit gemeinhin oft dieses was Sie eben als fantasievoll beschrieben haben, mit einer großen visuellen Vorstellungskraft ausgestattet, wäre dann ja nach Ihrer Ausführung gar nicht unbedingt die Voraussetzung.
Ja, stimmt. Wir sind auch kreativ, wenn wir die Lösung für ein Problem finden, das mit unserem Leben zu tun hat. Ja. Wenn wir mit Menschen, mit denen wir Kontakt haben, wo es schwierig ist, gute, einvernehmliche Lösungen finden, dann ist das auch eine kreative Denkarbeit, die aber jetzt nichts mit künstlerischer, schöpferischer Darstellung von Bild, Skulptur oder Tonarbeiten zu tun hat. Also das ist völlig richtig. Wenn wir Kreativität nur auf das künstlerische Schaffen reduzieren, wäre es schade, weil kreative Lebensführung halt viel größer ist. Und wir sehen interessanterweise, dass Menschen, die das vermögen, und das immer wieder üben und kann man auch ein bisschen trainieren, Gott sei Dank, dass die oft viel erfolgreicher sind im Leben. Das ist gar nicht mehr die akademische Intelligenz, ne, die mit einer guten Abiturnote und einem hohen IQ von 130 so zum Erfolg führt, sondern einfach für sein Problem kreative Lösungen zu finden. Egal, ob man Hochwasser im Keller hat, ob man alleine gelassen wurde, weil er der Partner verloren hat, ob man eine schwere Erkrankung durchmacht, mit der man irgendwie leben muss die nächsten 2 Jahre. Das alles erfordert ja kreative Lösungen, keine akademischen. Insofern ist Kreativität was ganz, ganz Wertvolles, um erfolgreich und glücklich zu sein im Leben.
Jetzt schenkt uns, wie Sie es gerade sehr schön anschaulich formuliert haben, das Leben manchmal ein Trainingscamp, ein Bootcamp. In manchen Fällen ist es ein regelrechtes Bootcamp in Sachen Kreativität. Ja. Was können wir tun? Also mag das Hirn Übungen? Also können wir das regelrecht trainieren, ausgestalten, fördern, die Kreativität?
Ja, ich mag zwar immer so Begriffe wie Training nicht, das klingt so nach Liegestützen und meinem Leichtathletiktrainer
von früher. Schweiß und Schwitzen.
Ja, genau, das ist irgendwie gar nicht so schön. Es ist auch keine sportive Übung, ne? Deswegen ist der Begriff leitet einen immer so ein bisschen auf die falsche Bahn. Aber man kann es etwas entwickeln, genau. Natürlich unterscheiden sich die Menschen in ihrer Fähigkeit, kreativ zu denken. Und in gewissen Grenzen des eigenen Temperaments verbleibt man auch, gehört auch zur Wahrheit. Aber wir können Kreativität entwickeln, indem wir sie jeden Tag oder immer, wenn uns danach ist, etwas beüben, vorsichtig, schrittweise, immer mal wieder was ausprobieren und uns nicht immer von den Grenzen der Logik und des altbewährten, Bekannten selbst fesseln lassen. Ne? Das Problem ist, dass die meisten Menschen, die versuchen, kreative Lösungen zu finden, schnell am ersten Schritt scheitern, dass sie sagen, sich selbst sagen, ach, das geht bestimmt nicht. Oder das war noch nie anders, das kann nicht funktionieren. Das heißt also, das ist das Denkverbot, ja, sich selbst ein Veto einlegen, ich sag's nochmal mit den gleichen Worten von eben. Und durch dieses Verbot sich eine Grenze setzen, über die hinaus dann die Kreativität gar nicht mehr kommt. Und es geht genau um diese Verletzung von Denkregeln, also die zu überwinden, ist ein ganz entscheidender Punkt, um kreativ zu werden. Da gibt es eine ganz tolle Untersuchung von einer Frau Ritter aus den USA, die Menschen im Arbeitsleben in der Mittagspause in eine Kantine gesetzt hat, die nach dem Märchen Alice im Wunderland nachempfunden war. Also man saß auf winzigen Stühlchen und großen Tischen und da gibt es ja so verschiedene Größenverhältnisse, ne, die sich verschieben in dem Märchen. Und buntes Geschirr und überall waren verrückte Tiere und so. Es war also so irgendwie ganz verrückt eingerichtet, ganz anders, als man es kennt von der eigenen Kantine. Sprich, also Denkverletzungen wurden verletzt. Ne? Denkschemata wurden verletzt. Und dann hat sie die Kreativität getestet nach dieser Mittagspause, wo die Leute ja nur eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde drin gesessen hatten. Und siehe da, sie waren für die nächsten Stunden etwas kreativer. Also das ist ganz spannend. Deswegen mag ich dieses Begriff Training nicht. Die hatten es ja nicht trainiert, sondern sie haben einfach ein Ambiente genossen, in denen es erlaubt war, abseits der gewohnten Denkpfade etwas wahrnehmen oder denken zu dürfen. Und das hat sich automatisch auf eine Verbesserung des kreativen Denkens ausgewirkt.
Und Sie haben ein Wort verwendet, ich habe es ganz genau gehört und das würde ich gerne nochmal reinbringen, nämlich die Verletzungen. Also sind es die kleinen Irritationen und ich komme nochmal zu dem Wort unseres Intros, Zumutungen, die kleinen Verletzungen, die uns dann am Ende helfen, kreativer zu werden?
ja, hier ist Verletzung, man
also spricht in von Anführungszeichen,
thinking violence. Das ist nicht im Sinne von wirklich Injury, dass man persönlich
habe ich auch nicht so verstanden. Ich finde das
wurde.
Einen spannenden Begriff, aber,
ja. aber es ist einfach richtig,
irritiert.
Ja, es irritiert und da natürlich machen sie da eine richtige, stoßen die eine richtige Tür auf. Das wissen wir in der Tat aus der Biografieforschung, dass sich Menschen dann entwickeln und kreative Lösungen finden, wenn sie das Leben aus der Bahn schubst. Ja, wenn sie durch eine Krise vielleicht gezwungen werden, Dinge anders zu tun, als sie es gewohnt sind, sozusagen, wo Kreativität auch nötig wird, nicht zur Kür, sondern zur Pflicht, dann wachsen sie über sich hinaus und dann entwickeln sie sich, dann verändert sich was, was vielleicht ihr Leben prägt. Das ist nie in der Komfortzone, sondern immer dann, wenn es anders kommt als gedacht und geplant.
Als gedacht. Jetzt könnte man ja fast so weit gehen und sagen, Sie haben eben mal gesagt, dass sich Menschen in ihrer Kreativität, ob bewusst oder unbewusst, manchmal auch selbst beschneiden oder beschränken, weil sie perfektionistisch unterwegs sind, die perfekte Lösung wollen. Oder weil sie Dinge sagen, wie das hat noch nie funktioniert in der Vergangenheit, auch wenn vielleicht die Vergangenheit ein bisschen anders gestrickt war als diese Situation. Mhm. Sind das Antagonisten, kritisches Denken und Kreativität?
Na, überhaupt nicht. Na, gar nicht, gar nicht. Kritisches Denken heißt ja nur, dass ich nicht alles glaube, was mir jemand vorsetzt, was ich lese, was mir jemand ins Ohr hustet, um es mal salopp zu sagen, sondern dass ich nachdenke, mir mein eigenes Urteil bilde, es mit meinen Erfahrungen, mit meinen Gefühlen abgleiche und zu einem eigenen Urteil gelange, ne? Das, was Aristoteles Phronesis nannt, das kluge Entscheiden aufgrund von verschiedenen Variablen, sage ich es mal etwas mathematisch. Und das tut jemand nicht, der unkritisch denkt, der nimmt alles für bare Münze, was er hört, liest und teilt es und gibt es anderen wieder und gibt es als seine eigene Wahrheit aus. Und das mag in manchen Situationen unvermeidbar sein, aber wenn wir alle als Gesellschaft das kritische Denken aufgeben, dann werden wir ja alles digitale Kopien. Dann machen wir irgendwann nur noch das, was Algorithmen uns vorgeben oder ChatGPT uns sagt. Und das wäre für die Lösungsfindung schlecht, denn wir stehen vor neuen Problemen. Und die alten Lösungen werden uns möglicherweise als Gesellschaft gar nicht helfen. Wir brauchen neue, und zwar verrückte Ideen. Ich finde es, darf ich das sagen? Ich weiß, es ist kein politischer Podcast, aber ich finde es schade, dass wir, wenn wir über Zukunftsinvestitionen reden, immer nur darüber sprechen, rückwärtsgerichtete Industrien zu stützen. Stahl, Chemie, absolut. Auto. Und die mögen es verdient haben, die wollen wir auch nicht aufgeben. Wir wollen auch ein bisschen die Menschen schützen, die jetzt hier noch gute Arbeit für uns leisten. Aber unser Blick muss doch trotzdem in eine neue Zukunft gerichtet sein. Wie können wir denn ganz neue Felder entwickeln? Und da auch Geld, Zeit und Kraft hinein investieren. Und das erfordert von uns derzeit, dass wir verrückt denken, dass wir vielleicht auch an Technologien denken, an die noch gar kein anderer denkt. Und das wünsche ich, das fehlt mir zu wenig. Wir denken zu viel in Subventionen, es ist immer rückwärts gerichtet. Wie können wir das, was wir hatten, noch lange erhalten? Aber das ist keine Denkschemaverletzung. Das ist im Prinzip nur more of the same. Mhm. Und wirkliche Kreativität mit Fantasie geht anders vor. Sie stellt sich ein blühendes Land vor, und überlegt sich, wie könnte Deutschland in 10, in 25, in 50 Jahren aussehen. Und egal wie verrückt das ist, warum eigentlich nicht? Das ist die berühmteste aller Fragen in der Fantasieforschung lautet, was wäre wenn?
Wenn, was wäre wenn?
Und genau, wenn und diese Frage ist wichtig. Mhm. Ja, und was, genau, wir kommen nur zu innovativen Lösungen, wo wir auch Alleinstellungsmerkmale mit verbinden, wenn wir diese Frage in diesem Konjunktiv uns trauen, zu Ende zu denken. Mhm. Vielleicht nützt es das ja dafür auch im Alice im Wunderland Kantine Mittagessen.
Verrate Ihnen jetzt was, die fleißigen Hörer von Good Work wissen, dass vermutlich schon eins der sogenannten Good Work Prinzipien lautet, auch denken in Möglichkeiten und da sind wir ja ganz genau.
Ah ja, das passt sehr gut, sagen. Ganz genau.
Das passt sehr gut. Ich glaube, wir gehen jetzt mal dahin, was wir schon so ein paar Mal ein bisschen bewegt haben, angetippt haben und was unsere Hörerschaft bestimmt auch unbedingt von Ihnen hören will, nämlich das ganze Thema, wie spielt das mit KI? Gehen wir nochmal zur Kreativität zurück. Jetzt gibt es ja KI, ist ja allein auch schon ein bisschen misleading, wenn wir von die KI reden, sondern gemeinhin wird ja dann oft über Phänomene wie ChatGPT, also Large Language Models gesprochen, also generative AI oder Generative AI Modelle. könnte man ja sagen, aber das ist doch ein riesen Boost für Kreativität. Ich lasse das mal
ja,
so stehen.
Also, gerne. Und das finde ich ganz, ganz gut, dass Sie es versuchen zu differenzieren. Das versuche ich auch. Ich habe in der Folge von Gehirn gehört, das auch versucht. Also, selbstverständlich, da bin ich wirklich überzeugt von, wird uns die KI, wir nehmen mal kurz den Überbegriff, für unsere Gesellschaft ganz viele Vorteile mitbringen. Ich wollte mich jetzt auch nicht wie ein Kritiker anhören.
Kulturpessimist, ja.
Der bin ich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Denn ich weiß, was die KI kann, was dem menschlichen Geist nicht möglich ist. Und das ist in allererster Linie die Fähigkeit, riesige Mengen an Daten zu überblicken und nach Mustern zu fahnden. In diesen Mustern Korrelationen zu erkennen und damit Zusammenhänge. Die Aufgabe des Menschen ist es, den Sinn dahinter zu entdecken, das zu prüfen und zu gucken, ist da was dran oder nicht. Aber das kann die KI zunächst mal besser als wir. Und deswegen kann sie natürlich Wetterdaten im Hinblick auf die Klimaforschung besser auswerten als wir. Deswegen kann sie natürlich radiologische Bilder von Knochenbrüchen oder Metastasen besser untersuchen als mittelmäßig erfahrene Radiologen. Da müssen wir uns nichts vormachen. So weit sind wir schon. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Felder, wo diese Mustererkennung, diese riesigen Daten, die Fähigkeit, riesige Datenmengen zu überblicken, uns jetzt schon einen wahnsinnigen Vorteil gibt, weil sie Zusammenhänge findet, die unserem Blick verschlossen bleiben würden. Punkt. Und deswegen glaube ich, dass wir da an einer Schwelle zu vielen tollen Errungenschaften stehen, wenn wir es richtig angehen. Aber auch ein Teil der KI ist eben das, was Sie gerade angesprochen haben, Chatbots, die für uns, weiß ich nicht, Bilder kreieren, Präsentationen erstellen, Reden schreiben, Hausaufgaben machen und so weiter. Und das ist etwas völlig anderes. Wenn wir Large Language Modellen unsere geistige Arbeit abgeben und nicht nur teilweise, sondern vollständig. Und dieser Trend, das machen wir uns nichts vor. Es passiert im großen Stil. Dann verlieren wir etwas. Dann verlieren wir die Fähigkeit, wie wir schon eben besprochen haben, kritisch zu denken, aber darüber hinaus auch selber kreativ zu werden, selber sprachliche Fähigkeiten zu trainieren und so weiter. Und das fände ich schade, denn all das, was wir geschaffen haben, wessen wir uns jeden Tag erfreuen dürfen, der Fortschritt, ist ja letztlich darauf zurückzuführen, dass denkende Frauen und denkende Männer etwas verändert haben und nicht Algorithmen es für sie getan haben. Und ich fände es schade, wenn wir unser Denken wie eine Jacke an der Garderobe abgeben. Ich glaube, dass wir es einfach trainieren sollten. Oder in die Trend, das sage ich selber, trainieren. Also
tun. Jetzt kann man ja, ich nehme jetzt mal bewusst eine andere Position ein, einfach um das mal so ein bisschen abzuklopfen.
Ja, gerne.
Jetzt müssen wir ja auch nicht tun, als sei jedes Prospekt, was wir vom Supermarkt bekommen mit irgendwelchen Bananen im Angebot, ein Hochgenuss kulturellen und kreativen Leistens. Ja, also wir haben ja auch ganz viel Alltagskreativität um uns rum, wo wir sagen können, ja, come on. Also klar, hat früher nicht die KI gemacht, war jetzt aber auch nicht das, was uns als Gesellschaft wirklich nach vorne gebracht hat.
Stimmt.
Jetzt könnte man auch sagen, und es gibt auch viele Menschen, die tun sich wahnsinnig schwer darin, einen Text zu formulieren. Die kommen jetzt vielleicht erstmals in die Position, so etwas zu sehen. Die sind total begeistert, ob sich, weil sie es geschafft haben, zu prompten, weil da etwas rauskommt, was sich irgendwie auch lesbar anhört. Könnte man nicht sagen, dass man auch an einem Einstiegslevel das Niveau nach oben hebt? Also, dass man überhaupt einen Zugang zu einer gewissen Art von Verarbeitung schafft für Menschen, die sich vorher vielleicht damit schwer getan haben?
Ja, das ist der Punkt. Es kommt darauf an, wie wir die KI nutzen. Wenn wir die KI wirklich als Coach benutzen, in dem Fall ein Chatbot, das uns hilft, in Zukunft selber unsere Reden schreiben zu können, indem er uns wie ein Lehrer sozusagen begleitet durch einen Prozess der Entwicklung, dann ist das mit Sicherheit so. Aber Hand aufs Herz, es macht ja keiner. Das ist
die
ja
wenigsten.
Es ist ein Blödsinn. Ich habe mich so viel damit beschäftigt. Alle schreiben es so in den sozialen Netzwerken. Ja, es kommt darauf an, wie man es, eine KI ist nur so gut und schlecht, wie man es nutzt. Und wie ein Handy ist weder gut und schlecht. Es kommt darauf an, bla bla bla. Das ist ein Blödsinn, weil es keiner so nutzt wie ein Coach. Das ist den Leuten viel zu anstrengend. Jeder nutzt Chatbots wie es maximal bequem ist. Und derjenige, auf den Sie gerade kaprizieren, der noch nie eine Rede geschrieben hat, der wird es nicht lernen dadurch, dass es in Zukunft das Chatbot für ihn macht. Er wird ja einen Teufel tun, sich am Samstag freiwillig in seiner Freizeit bei einer Tasse Tee hinzusetzen und das zu lernen, wenn der Chatbot es für ihn in 3 Minuten macht, er kann stattdessen eine Stunde Tennis spielen. Also was ein Quatsch. Das halte ich für einen solchen Blödsinn. Wir sehen es bei den Schülern. Ich bin wirklich sehr tief in dem Thema drin. Mhm. Ich sehe es bei meinen Studenten. Keiner nutzt es als Coach, um besser zu werden. Ein Quatsch. Das ist eine Rarität, eine Minorität. Es mag einzelne Menschen geben, aber der überwiegende Teil nutzt es, wie es mich maximal entlastet. Punkt. Mhm. Und dadurch ist auch keine persönliche Weiterentwicklung messbar. So einfach ist das.
Ja. Und da gibt's ja tatsächlich auch Ergebnisse. Also ich kann mich erinnern, in Ihrer Folge Richtig. Haben Sie da ja auch einiges zu gesagt. Ich finde das so ganz interessant. Es. Vielleicht wollen Sie da hier auch mal was teilen, weil das fand ich wirklich sehr, ich sag mal, ernüchternd.
Ja, aber mir war es ganz wichtig, da ganz unvoreingenommen dran zu gehen. Ich bin nicht mit einer Prämisse dran gegangen, weil mich hat es interessiert, macht es uns besser, schlechter. Und ich hatte keine Lust mehr auf diese Behauptungen, dass Leute, die als Techies das so verteidigen, immer behaupten, ja, es würde einen besser machen. Und ich habe gesagt, ja, gucken wir mal. Mhm. Und dann bin ich mit ein paar Studenten ein bisschen geholfen dran und haben riesige Datenbanken durchforstet, haben das recherchiert von vorne nach hinten. Ich habe Unsummen an Studien gelesen, ausgewertet. Ich habe an dieser Folge, glaube ich, irgendwie fast 3 Wochen geschrieben, ehrlich. Das war eine wahnsinnig aufwendige Folge.
Absolute Empfehlung. Packen wir in die Shownotes.
Ja. Gerne, ja. Und ich war wirklich ernüchtert, weil es gibt Versuche, in Studien auch die positiven Seiten zu nehmen, aber wir finden keine. Wir finden keine Verbesserung von Denkleistungen bei Leuten, die Chatbots in der Weise nutzen, wie sie es nutzen. Wir finden umgekehrt leider, und das ist einfach Realität, nur ein weniger kritisches Denken, ein geringeres Gedächtnis und ein weniger kreatives Denken. Das alles lässt eher nach. Und deswegen müssen sich Schulen, Universitäten, aber auch Betriebe und Unternehmen schon die Frage stellen, wie gehen wir damit um? Wir kriegen ja den Geist nicht mehr zurück in die Flasche. Die Dinge sind ja da.
Die Zahn soll ja auch nicht sein. Ausgedrückt.
Genau. Und wie gesagt, es mag ja auch Vorteile haben, wenn man schnell irgendwie was erstellen muss, hat selber keine Zeit. Ich will das ja nicht alles über einen Kamm scheren. Aber uns selber macht es geistig gerade nicht besser. Das ist einfach wissenschaftlicher Fakt. Und zwar weltweit. Es ist keine Studie, die man jetzt nur irgendwie Deutschland hätte, sondern überall auf der Welt erscheinen Studien, die uns zeigen, in der Auseinandersetzung mit Chatbots werden wir eher denkfauler und schlechter. Und es gibt einen Begriff, den die Oxford University zum Begriff des Jahres erkoren hat, der nennt sich Brain Rot. Mhm. Das heißt übersetzt Hirnfäule. Das war der Wunsch von über 30.000 Befragten, interessanterweise, weil sie an sich selbst festgestellt haben, dass sie immer denkfauler werden, je mehr sie mit Chatbots arbeiten. Also das heißt, wir sehen nicht nur dieses Ergebnis als Resultat von Studien, sondern auch im Selbsterleben Betroffener. Mhm. Und deswegen fand ich das durchaus mal eine Folge wert.
Das ist das, was mit dem Einzelnen passiert. Und das ist ja, wie ich schon sagte, sehr ernüchternd und eindrucksvoll. Es gibt ja auch so diese Unterstellung oder vielleicht auch die Hoffnung, dass man sagt, das optimale Ergebnis bekommen wir dann, wenn Maschinen und Mensch interagieren. Wie stehen Sie dazu? Dazu haben Sie ja, glaube ich, auch schon was erforscht.
Ja, ich glaube, dass das prinzipiell so ist, wenn es denn so gemacht werden würde. Denn wie gesagt, die KI kann viel, was wir nicht können. Ich sagte es ja eben schon, Muster erkennen in großen Datensätzen. Aber wir können etwas, was viel wertvoller ist als Korrelation. Wir können Kausalität. Ne? Wir können in den Daten Sinn erkennen, weil wir Lebenserfahrung haben, weil wir ein Vorwissen haben, weil wir in der echten Welt leben und dadurch bestimmte Dinge einfach kennen. Was die KI nicht kann, die ausschließlich im virtuellen Raum existiert. Sie erschließt sich alles ja aus Wahrscheinlichkeiten für das nächste Wort. Machen wir uns nichts vor. Aber sie weiß ja nicht, was Liebe ist. Sie weiß ja nicht, was ein Sonnenaufgang ist. Sie weiß auch nicht, was ein Burnout ist. Das kann ja nur ein Mensch wissen, der diese Erfahrung gemacht hat, weil er mit seinem leiblichen Sein in der echten Welt ist. Und das ist eigentlich unser Vorteil. Und deswegen ist unsere Aufgabe nicht die Mustererkennung, sondern unsere Aufgabe ist, Sinn und Verstand in die Daten hinein zu interpretieren, dahinter zu schauen, Unstimmigkeiten, Quatsch zu erkennen. Deswegen ist dieses kritische Denken auch so wichtig. Und eine zweite Aufgabe ist, das kreativ weiterzudenken. Was machen wir denn jetzt mit den Daten? Was machen wir mit den Korrelationen? Was bedeutet das für uns? Wie können wir das nutzen, um eine bessere Welt daraus zu machen? Und daran sehen wir schon, wir werden Kreativität und kritisches Denken brauchen. Und zwar, weil wir mit der KI zusammenarbeiten, weil das unser allein, das ist unser USP. Und das müssen wir trainieren, das müssen wir oder entwickeln, unseren Kindern beibringen und ihnen zeigen, okay, was darf die KI in Zukunft besser, weil sie es besser kann als wir, und was sind unsere Stärken und wie können wir sie bestmöglich entwickeln.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, könnte es sein, dass KI vor allen Dingen eine Bedrohung für unsere Kreativität ist? Also mittelfristig, ja, für unsere kreativen Fähigkeiten, weil, also was heißt Bedrohung, aber wenn wir es so nutzen, wie wir es aktuell in den meisten Fällen nutzen.
Also es gibt dazu eine ganz tolle, allerdings etwas bedrückende Studie, die gezeigt hat, dass wenn Menschen und Maschinen zusammenarbeiten im Hinblick auf Kreativität, sind die Ergebnisse gut. Das kann man sich auch vorstellen, ne? Weil die Maschine gibt was vor, der Mensch rundet es ein bisschen ab. Sie zeigte nur leider, dass in dem Moment, also waren zwei wesentliche Ergebnisse. Das erste war, dass in dem Moment, wo die KI nicht mehr zur Verfügung stand, die Nutzer wieder auf ihr Ursprungsniveau zurückfielen. Das heißt, sie hatten durch die Zusammenarbeit mit der Maschine nicht Kreativität gesteigert.
Es ist nicht nachhaltig.
Ist nicht nachhaltig. Und das Zweite, und das ist noch fast etwas bedenklicher, konnten zeigen, dass in der Zusammenarbeit Mensch-Maschine die kreativen Ideen oft etwas eintöniger und homogener waren, als wenn ein Mensch völlig verrückt selber denkt. Und interessanterweise diese Homogenität der Ideen auf den Menschen überging. Das heißt, er dachte anschließend nicht kreativer, sondern homogener. Er hatte also
wie
ein bisschen,
eine Maschine.
Ja, so ein bisschen, genau. Der Chatbot hatte auf ihn abgefärbt.
Und deswegen also wenn die Menschen, das, macht wer das wie nachdenklich. Maschinen, werden die Menschen, ich sag's jetzt mal überspitzt, die Menschen werden eher wie Maschinen, werden die Maschinen dann auch etwas menschlicher? Also das wäre ja dann wirklich, absurd, dass wir dann irgendwann sagen, ja, wenn wir es richtig menschlich wollen, dann gehen wir lieber zur Maschine.
Ja, es gibt ein Zitat dazu eines großen Wirtschaftswissenschaftlers. Herbert Simon ist schon viele Jahre tot. Er hat schon zu den Anfängen der, falsch, was ich sage, nicht Herbert Simon, nehme ich zurück, Konrad Zuse, ein Ingenieur, der den ersten Computer entwickelte in den Anfang der 40er Jahre, der war es. Er hat mal gesagt, die Gefahr ist nicht, dass der Computer so wird wie der Mensch, sondern die Gefahr ist, dass der Mensch so wird wie der Computer. Und das finde ich, ne, das wäre im Prinzip
das, genau das auf den Punkt,
das, was
gebracht.
Die Studie viele Jahrzehnte später bestätigt. Wir übernehmen die Denkweise von Algorithmen und wir verlieren unsere verrückte menschliche Einfallsfähigkeit. Und deswegen ist diese Gefahr in dieser Richtung stärker. Ich will trotzdem gerne eine Antwort geben auf die andere Richtung, ob der Computer mal so wird wie der Mensch. Ich kann auch nicht in die Zukunft gucken, genau. Wissen tue ich es nicht. Nur, um das zu werden, bräuchte der Computer oder die Maschine oder die KI, wie immer wir es nennen, etwas, was wir Intentionalität nennen. Also ein Bewusstsein, die etwas will. Ja? Unser Bewusstsein ist ja getrieben in allererster Linie von Emotionen. Unsere Gefühle bewegen uns. Emotion, Motivation, ist Latein der gleiche Wortstand. Also wir rechtfertigen unser Tun zwar über Gedanken, aber wir sind motiviert durch Gefühle. Das ist das, was uns Intentionalität verleiht. Und das ist bei Maschinen, ich sag Klammer auf, noch Klammer
nicht.
Zu, nicht vorhanden. Und es gibt in der Forschung auch noch keine Fortschritte diesbezüglich. Auch hier, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu. Denn dann würde es vielleicht auch gefährlich, weil wir dann vielleicht Computer auch kränken könnten, sobald sie Gefühle haben. Und dann könnten, die Kino ist ja voll entsprechender Filme, dann könnten wir natürlich auch möglicherweise eine Feindschaft entwickeln. Aber nochmal, das ist jetzt wirklich, das gehört in Romane und ins Kino. Mhm. Da muss sich keiner Sorgen machen. Da sind wir noch nicht im Ansatz hingekommen der Forschung. Es gibt kein Bewusstsein in der KI. Es gibt keine Intentionalität, keine Gefühle. Und insofern glaube ich, dass der Computer nicht so schnell werden wird wie der Mensch. Aber vielleicht also umgekehrt.
Sehr schön, dass Sie das nochmal so wirklich in den Bereich des Fiktionalen überwiesen haben.
Das ist fiktional.
Denn das geistert ja auch schon manchmal so durch die Flure, nicht nur die Bürofluren.
Natürlich.
Können wir sagen, dass vielleicht als erwartbarer Effekt, dass der Output insgesamt von Kreativleistung durch die Einwirkung von KI sich in der Mitte treffen wird, also dass wir die Spitzen vielleicht nicht mehr so stark sehen, dass also wir auf der einen Seite eine Abnahme haben von wirklich lausigen Ergebnissen, wenn wir KI einsetzen, wird uns das kaum passieren, aber auch diese wirklich verrückten, komplett überraschenden, also wird da so vielleicht ein Effekt der Mittelmäßigkeit sich durchsetzen, wenn wir in stärkerem Maße das einsetzen.
Ne? Also eine gewisse Mittelmäßigkeit wird es geben, denn wir dürfen uns ja nicht vormachen, dass was wir durch KI produzieren, setzen wir ja auch wieder ins Internet, KI wieder nutzt.
Das wird wieder reproduziert, genau.
Genau, man spricht in der Informationspsychologie, spricht man von Informationsinzest. Ne? Die Information treibt es mit sich
selbst.
Danke,
was für ein tolles Wort.
Ja, es klingt etwas pervertiert, aber das ist es tatsächlich. Und das ist eigentlich keine gute Entwicklung. Weil wir dann eine Vervielfältigung des Blödsinns erleben werden. Natürlich auch vieler guter Gedanken, ist ja nicht alles falsch, aber eben auch viel Quatsch. Und das ist im Hinblick auf eine Welt, wo wir jetzt schon nicht mehr richtig wissen, was können wir noch überhaupt glauben, wem können wir noch trauen, eine Katastrophe. Weil wenn sich Blödsinn vervielfältigt und irgendwann sich in alle Ecken und Nischen des Internets festgesetzt hat, dann ist auch nicht mehr wegzudenken. Und dann, wenn wir dann noch zusätzlich, was wir eben besprachen, unkritisch denken, dann ist es natürlich auch schwer, dagegen vorzugehen und das zu löschen oder zu korrigieren. Insofern glaube ich, ich will jetzt nicht so konservativ klingen, aber glaube ich, brauchen wir viel mehr Regulatorien und ethische Leitplanken, in denen KI stattfinden darf, damit das Internet auch ein Stück weit zumindest ein verlässlicher Raum bleibt oder wird. Wenn das jemals war, ist die Frage.
Ich frage mich gerade, ob, wenn wir nochmal bei unseren zwei Kernkompetenzen bleiben, Kreativität und kritisches Denken, ob für die Kreativität ein Müh der Einsatz von KI noch zersetzender ist und für das kritische Denken soziale Medien. Das sind ja schon nochmal zwei Paar Schuhe, auch wenn
könnte
das
eine sein. Das könnte sein. Ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir die KI begrüßen und nutzen und in keinesfalls davor uns wegducken oder das kleinhoffen. Was ein Quatsch. Aber wenn wir in der Schule, aber auch in der Familie, können nicht immer nur die Lehrer alleine lösen, das muss ich als Papa oder Mama müssen es auch schaffen, das kritische Denken fördern, indem wir Kinder früher um ihre Meinung fragen, indem wir sie beteiligen an Diskussionen, indem wir ihnen Perspektivwechsel beibringen. Einfach kritisch zu denken und eine gesunde Form, ich sage bewusst, eine gesunde Form der Skepsis bewahren. Da würden wir ihnen Gefallen tun. Und außerdem Kreativität fördern. Nicht nur Dinge abfragen nach preußischen alten Schulmodellen, sie vollstopfen mit Wissen, das sie überall mittlerweile nachlesen können, sondern selber Dinge entwickeln, sprachlich, grafisch, aber auch figural oder mit ihren Händen. Das halte ich für was Wertvolles. Und das mag altbacken und es klingt so ein bisschen vielleicht nach Waldorfschule, aber ich glaube, dass das in der heutigen Zeit wieder sehr, sehr modern ist und seinen Platz haben sollte in der Erziehung von Kindern.
Klingt schon fast nach einem Schlusswort und wir biegen auch ein auf die. Wir biegen ein schon. Sie haben den Ton schon genau richtig gesetzt, weil wir können ja nicht hier auf dieser Heldenreise im Tal der Tränen enden. Also wir müssen ja schon irgendwie auf die hohe Note noch kommen. Und
unbedingt.
Und da würde ich natürlich super gerne mit Ihnen auch mal drauf schauen. Wir haben jetzt das ja einmal neurologisch beleuchtet, individuell, aber auch welche Auswirkungen das haben kann. Und was heißt das jetzt für unsere Zusammenarbeit? Vor allen Dingen, wie können wir sie positiv gestalten? Also wie können wir das, was hier an Chancen drinsteckt, die Risiken bedenkend, uns gut ausstellen für eine zukunftsfähige Arbeitskultur?
Ja, ich glaube, dass KI einfach viel mehr im täglichen Miteinander sozusagen eine Rolle spielen muss, aber nicht nur in der Nutzung von einfachen Alltagsaufgaben mit ChatGPT, so wie es derzeit geschieht, sondern es früh lehren an den Schulen, Unis, wie gehen wir damit um, was sind Chancen, was sind Grenzen und dass junge Menschen heranwachsen mit dieser Technik und sie beginnen anders zu nutzen als wir, die vielleicht in meinem Alter sie nur noch passiv nutzen, sondern sie aktiv mitgestalten. Ne? Die Technik entwickelt sich dann zum Guten, wenn wir sie mitgestalten und weiterentwickeln. Und dafür müssen wir den Kindern und Jugendlichen früh beibringen, wo die Chancen sind. Und da fehlt mir auch da wieder ein Seitenhieb auf die Politik. Viel, viel, viel zu sehr die Investitionen in diese Bereiche. Ich meine nicht nur mit Geld, sondern auch mit Kraft und mit Sachverstand, diese Dinge hochzuziehen und in Europa, in Deutschland auch das zum Mittelpunkt zu machen. Weil ich glaube, dass wir nicht nur den Amerikanern oder den Chinesen überlassen sollten. Und das meine ich jetzt gar nicht so politisch, wie es klingt, sondern wir müssen mitgestalten und nicht nur die Anwender und die doofen Kunden bleiben, die das irgendwie mitnutzen. Dann sind wir schon auf der Verliererseite. Wir müssen es mitgestalten. Wenn wir, ich stelle mir, jetzt kommt die Fantasie, Achtung. Ich stelle mir ein Europa vor, das ein echtes Zentrum für Grundlagenforschung der KI wird. Und so unrealistisch ist das gar nicht. Es ist nicht mal eine so starke Denkschemaverletzung. Das ist nicht mal so sehr Alice im Wunderland. Denn wir haben ja unfassbar gute Frauen und Männer in der Grundlagenforschung. Die gehen immer noch mit Handkuss werden in der ganzen Welt genommen. Das Problem ist, wir kriegen die Dinge nicht auf die Straße. Und da stelle ich mir vor, so weit reicht die Fantasie, ich habe keine Drogen genommen, dass wir hier ein Zentrum etablieren und nicht nur alten Industrien hinterherlaufen, die wir um jeden Preis irgendwie erhalten, um das lange Sterben noch etwas hinauszuzögern, ja, sondern ein neues Zentrum etablieren. Das wäre doch denkbar.
Das wäre auf jeden Fall denkbar. Und ich hatte gestern die Gelegenheit, mit Carsten Wildberger live zu erleben, unseren Digitalminister. Oh, mhm. Und in Teilen war das fast O-Ton, was er gesagt hat.
Ja?
Allein,
okay.
Ich hoffe und ich glaube, was ein bisschen zuversichtlicher machen kann, da ist jemand, der wirklich auch aus der Industrie kommt. Also der muss sich, glaube ich, noch ab und zu mal schütteln und mal mit den Gesetzmäßigkeiten der Politik noch arrangieren. Kann man sich ja vorstellen, dass das sicherlich nicht ganz ohne ist. Aber genau das, was Sie sagen, nämlich dieses Nicht-Kunde-Sein, also der passive Anwender-Nutzer, das kann sich vielleicht der ein oder andere Privatmensch leisten. Aber das ist keine gute Haltung für uns als Gesellschaft, auch nicht für die Arbeitswelt.
Ja, so ist es. Und das wäre wünschenswert. Aber wir sollten uns vielleicht den Podcast in 5 Jahren nochmal machen und dann gucken wir,
wie weit wir sind. Ich hoffe, dass Sie früher mal vorbeischauen. Also das hat doch jetzt schon mal sehr gut geklappt mit uns zwei, würde ich sagen.
Danke, ja, danke Ihrer schönen Fragen. Danke.
Schicken Sie uns doch bitte doch mal 2, 3 nette Routinen raus. Sie haben ja am Anfang gesagt, ich mache mir gute Gedanken am Abend, dann wird das auch was mit der Nachtruhe. Und ich weiß, dass Sie in Ihrem Buch auch was geschrieben haben mit den Bildschirmen und so. Und das ist nicht so eine gute Idee, glaube ich, oder? Abends da nochmal drauf zu schauen.
Ja, also ich gucke schon auch gerne mal eine spannende Netflix-Serie, so ist es nicht. Und gehe auch
Gott
gerne
sei Dank,
ins Kino.
Auch nur ein Mensch.
Ja, natürlich, natürlich. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir abends, ich sag's mal so etwas märchenhaft, in einer Parallelwelt versinken dürfen, die nichts mit unseren Alltagssorgen zu tun hat. Von Eheproblemen angefangen über Probleme der Gesundheit bis hin zu Problemen beim Job. Denn unser Gehirn kommt dann zur Ruhe, wenn es sich mit Alternativen beschäftigen darf. Und jeder von uns hat verdient, dass man für ein paar Minuten des Tages oder eine Stunde in so ein Paralleluniversum abtauchen darf. Und wenn das beim Videospiel passiert, wenn man da einen Superhelden hat, der irgendwie, weiß ich nicht, Häuptling der Affenmenschen wird, wenn er genügend Zauberringe gesammelt hat, dann ist das in Ordnung. Das ist auch eine Form der Entspannung. Das ist ich nenne das eine gesunde Form des Eskapismus. Und das passiert bei einer Netflix-Serie eher, aber bei einer Talkshow vielleicht weniger, ne? Weil die Talkshow mich wieder in die irdischen, echten, gegenwärtigen Probleme entführt und ich bleibe in dem Overthinking. Wie geht's denn weiter? Oh Gott, was kommt da auf mich zu? Und damit haben wir heute ein Problem. Das sehe ich in meiner Forschung, das sehe ich in meiner Ambulanz. Die Leute kommen aus dem Grübeln nicht mehr raus, wissen Sie? Und dann empfehle ich einfach etwas zu tun, was ihnen gut tut, weil es sie rausbringt in eine andere Welt. Wie gesagt, das kann auch vor dem Bildschirm eine Serie sein, ein spannender Roman, ein Handwerk, eine Sportart, Treffen mit Freunden. Bei mir ist die Musik. Ist unterschiedlich, aber raus aus dem immer Gleichen, wegtauchen, die digitale Nabelschnur durchtrennen und in einer Welt versinken, die nichts mit dem Alltag zu tun hat. Das ist sehr heilsam.
Und das ist ein sehr schönes Schlusswort. Genau, da lassen wir es stehen, lieber Volker Busch. Es war mir eine innere Oper, mit Ihnen hier eine Stunde zu parlieren.
Oh, das ist aber ein netter Vergleich. Sehr schön. Aber wir haben ja gar nicht gesungen. Aber
wir haben, das speziell von meiner Seite, ich glaube, nein, wollen wir nicht. Also Sie dürfen gerne singen.
Nein, ich erspare unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
das. Ganz genau.
Vielen Dank. War mir eine große Freude.
Mir auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Sehr gerne. Tschüss.
Eine innere Oper war das für mich, diese Folge, und vor allen Dingen auch Volker Busch hier als Gast zu haben, denn er ist viel beschäftigt, viel gefragter Redner, Autor. Er ist auf ganz unterschiedlichen Bühnen unterwegs und auch natürlich noch in der Wissenschaft und Praxis. Und genau davon durften wir profitieren. Ich finde, zum Jahresauftakt hätte man sich keinen besseren Gast vorstellen können als Volker Busch. Ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Ich nehme besonders das Thema mit Kreativität, dass sie eben in Zusammenarbeit mit KI natürlich uns unterstützen kann, aber nicht nachhaltig kreativer macht. Und wie die Wechselwirkungen sein werden zwischen Mensch, KI, wer von wem mehr profitiert, so gesehen, das bleibt abzuwarten. Nicht abzuwarten bleibt die nächste Folge, die geht nächste Woche raus, und ich kann nur so viel verraten, dieses Jahr wird Good Work noch mindestens 1, 2, 3 Schippen drauflegen. Was passiert alles? Wir werden weiter jede Woche mindestens eine Folge veröffentlichen. Und wir werden auch etwas für euch hier parat haben, dass ihr eure Folgen nicht nur einfach anhören könnt, sondern wenn ihr Lust habt, wenn ihr in die Good Work Community einsteigen wollt, könnt ihr euch ganz bald schon, merkt euch das schon mal vor, jede Woche Unterlagen runterladen, wo ihr ganz konkret mit den Erkenntnissen weiterarbeiten könnt. Denn genau das tun einige von euch schon, das weiß ich. Ich kriege immer wieder Rückschriften, Zuschriften, Nachfragen per LinkedIn, per E-Mail. Das freut mich sehr. Ihr seid nochmals herzlich eingeladen unter info@goodwork-salon.de eure Fragen, eure Wünsche, eure Anregungen zu platzieren, und macht euch schon mal, ihr wisst schon, ein Knoten ins Taschentuch. Bald gibt es das umfassende Good Work Paket, was ihr euch jede Woche runterladen könnt. Bis dahin bleibt mir gewogen, hinterlasst schnell noch ein paar Sternchen da, bei Spotify eine Frage, ein Kommentar, und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work. Noch nicht das Handy aus der Hand legen oder wie ihr auch immer gerade den Podcast Good Work gehört habt. Bevor ihr also weiter zischt, nochmal kurz mein Hinweis. Also, was ist es denn mit diesem Kollektiv? Jetzt im Januar werden einige Informationen, Veranstaltungen dazu rund um das Thema Kollektiv, Good Work Kollektiv stattfinden. Im Grunde ist die Idee ganz simpel. Und die Idee kommt auch gar nicht so sehr von mir. Die kommt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, von euch. Denn ihr habt mir immer wieder geschrieben. Was habt ihr mir geschrieben? Ich schreibe mit, wenn ich Good Work höre. Ich höre Folgen 1-mal, 2-mal, 3-mal. Jule, du hast die ein oder andere Frage nicht richtig beantwortet, nicht tief genug. Hak nochmal nach. Ich würde gern mehr erfahren von dem Gast. Und so weiter und so fort. Und dann hat's irgendwann bei mir Klick gemacht. Da ist ein Bedarf. Da sind Menschen wie ihr, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die gerne tiefer eintauchen möchten und vielleicht sich auch vernetzen möchten. Vielleicht auch mir mal ganz von Auge zu Auge den Marsch blasen möchten. Oder auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall. Und außerdem, ihr wisst ja, ich bin sowas von neugierig, euch auch mal richtig und direkt kennenzulernen. Weil das genau passiert auch im Kollektiv. Wir werden uns also begegnen, einmal im Monat. Und ihr werdet die Möglichkeit haben, wirklich noch fundiertes Arbeitsmaterial an die Hand zu bekommen für euren ganz konkreten Arbeitsalltag. Und drittes, unbedingt euch auch austauschen mit anderen Good Work-Hörerinnen. Also mit anderen Worten, ganz, ganz schön viele Goodies auf einmal. Schaut unbedingt mal nach in den Shownotes. Gerade jetzt im Januar werden wir ganz aktiv euch Informationen an die Hand geben, bevor es dann richtig losgeht. Und ihr wollt doch ganz früh mit dabei sein, oder? Ich freue mich auf euch.